Wir nehmen sie zum Kochen, Braten oder Backen, die Öle. Aber welche eignen sich eigentlich wofür und vor allem, ja, wie erkenne ich gute Öle? Denn einigen spricht man ja durchaus gesundheitsfördernde und sogar entzündungshemmende Wirkungen zu, Alex. Du hast ja extra für die heutige Folge schon mal die Kochschürze angelegt und wirst uns da hoffentlich ein wenig Licht ins Dunkel der Öle bringen heute.
Ja, natürlich, Thorsten. Ich stehe gerade mitten in der Küche und habe 15.000 Öle vor mir. Nein, eigentlich braucht man auch nicht wirklich viele Öle, da reichen so 2, 3. Aber es ist ganz wichtig, dass man wirklich weiß, welche und wofür man sie benutzen darf. Denn das macht einen riesengroßen Unterschied, denn Öle haben wirklich eine extrem gute gesundheitliche Wirkung, können aber auch leider einen extrem nachteiligen Effekt haben. Und das ist super wichtig, dass wir uns dieses Thema mal genauer anschauen, dass ihr dort perfekt vorbereitet seid, wenn ihr das nächste Mal kochen, braten, backen wollt, was auch immer.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt. Ja, heute sind wir sprichwörtlich nah dran am Öl und in der Küche und werden da gleich mal wirklich in medias res gehen. Aber wir möchten euch natürlich darauf hinweisen, dass auch in dieser Folge unser Partner das Evangelische Klinikum Niederrhein ist. Unter dem Hashtag verbundenstark findet ihr übrigens auf Instagram jede Menge Infos rund um unseren Partner. Da seht ihr dann zum Beispiel auch Infos zu medizinischen Auszeichnungen. Die gab es ja vor kurzem sogar in der Wirbelsäulenchirurgie in Duisburg-Nord. Das ist eine der Standorte des Klinikums. Insgesamt 5 Stück gibt es in Nordrhein-Westfalen. Aber das Schöne ist, da bekommt das Klinikum eben auch ein Gesicht bzw. Gesichter, denn es stellen sich auch regelmäßig Ärztinnen und Ärzte vor und auch das Mitarbeiterteam. Also einfach mal draufklicken, alles aneinander geschrieben, Evangelisches Klinikum Niederrhein, wobei das Evangelische mit EV abgekürzt wird. Wer im Religionsunterricht früher gut aufgepasst hat, der kennt die Abkürzung ja noch, also schaut mal drauf. Ansonsten einfach mal in unseren Shownotes durchklicken. So, ich bin ziemlich gespannt, Alex, denn das Thema Öle, das ist auch so ein Thema, wo ich mich immer frage, Mensch, wenn ich dann mal selber koche oder in der Küche stehe, dann haben wir eine relativ große Auswahl, weil meine Frau sich hervorragend auskennt, aber ich stehe immer so ein bisschen wie der Ochs vom Berg und ich weiß, für einen leckeren Salat kann ich das Olivenöl nehmen und wenn ich mir mein Spiegelei brate, dann lieber kein Olivenöl, sondern eher Rapsöl. Und da frage ich mich, es muss doch irgendwie so eine Faustregel geben, welches Öl so für ganz Blöde in der Küche wie mich es am besten gibt.
Ja, eigentlich ganz banal. Fangen wir mal wirklich mit der einfachsten Regel an. Ist es ein kaltgepresstes Öl, verwende ich es auch nur kalt. Das ist eine ganz billige Regel, aber glaube ich erstmal am einfachsten zu merken. Das heißt, kaltgepresste Öle, es gibt ja so verschiedene Güteklassen, um das mal ganz einfach runterzubrechen. Es gibt ja solche Bezeichnungen wie nativ oder extra oder all das, was da draufsteht. Relativ einfach, um das Ganze mal zu erklären. Nativ bedeutet einfach nur naturbelassen und extra heißt einfach nur eine hohe Qualität. Das heißt, bei einem nativen Olivenöl darf dann dieses Öl nur mit einem mechanischen Verfahren aus dieser Olive extrahiert werden. Nur um diese Begriffe mal zu klären, falls da was draufsteht. Kaltgepresste Öle sind halt super, hervorragend für Salate, als Dip für ein Brot, weil sie halt auch ein hohes, intensives Aroma haben. Also zum Beispiel Nussöle sind das ja auch. Und diese raffinierten Öle, nicht raffiniert im Sinne von schlau, sondern von der Zubereitungsart her, wie sie im Labor hergestellt werden, beziehungsweise wie sie von den einzelnen Herstellern in den Prozess eingeleitet werden. Die sind dann einfach ein bisschen geschmacksneutraler. Die haben einen wesentlich höheren Rauchpunkt und die sind halt besser zum Braten geeignet.
Mhm. Also gerade so diese Olivenöle, die finde ich auch vom Aroma her einfach toll. Da finde ich immer, da schmeckt man so richtig raus eben, woher sie kommen. Darum, du sagtest gerade so dieses Beispiel mit dem Dippen. Wenn man beim guten Italiener sitzt zum Beispiel, da gibt's das Brot, da wird Öl zugereicht und dieses Tunken, ich finde es immer wahnsinnig lecker. Ja klar, und diese eher geschmacksneutralen Öle, dann habe ich ja da schon mal zumindest instinktiv richtig gehandelt beim Thema Spiegelei. Aber wenn ich jetzt mich trotzdem mal vertue, gibt es denn sowas, wo ich schon beim Kochen, Backen oder Braten merke, verdammt, da habe ich jetzt das Falsche in die Pfanne oder in den Topf geschüttet?
Ja, wir hatten ja gerade eben schon mal ganz kurz dieses Thema Rauchpunkt erwähnt. Rauchpunkt, relativ einfach, weil der Name schon es sagt, ab welcher Temperatur ein Öl beginnt zu rauchen. Das hast du vielleicht auch schon mal in der Pfanne gesehen. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst. Wenn Öl anfängt zu rauchen, kennst du das?
Also ich habe schon öfter mal Rauchzeichen in der Küche gegeben. Es dauerte ein paar Sekunden, dann stand meine Frau neben mir und hat die Pfanne vom Herd gezogen. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt das falsche Öl war oder was ich da verbrochen habe. Ja.
Aber das wäre nämlich genau dieser Punkt. Das heißt, jedes Öl hat einen gewissen Rauchpunkt und ab dem Moment wird es nämlich gefährlich. Und den muss man wirklich beachten. Das heißt, dann entstehen zum Beispiel solche Stoffe wie Acrolein und das ist extrem krebserregend. Wurde zum Beispiel auch, ich will jetzt keinem zu viel Angst machen, aber auch in den letzten Weltkriegen als Gas eingesetzt. Also das heißt, das ist wirklich etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Ich male jetzt ein bisschen Teufel an die Wand. Aber bei zu hohen Temperaturen, wenn man das falsche Öl verwendet, gerade in Pfannen, also so in Richtung 200 Grad oder mehr, da wird es kritisch, wenn ich da noch mit gewissen Ölen arbeite. So 100, 120 Grad halten viele Öle aus. Aber wenn es so Richtung 200 Grad geht, dann sagt das Olivenöl auch, jetzt mache ich langsam die Biege. Und wenn dann halt dieser Rauchpunkt erreicht ist, dann erstmal merke ich das rein geschmacklich auch, weil es so einen leichten muffigen Geschmack bekommt oder so ein bisschen wie so ranzig, als wenn es abgelaufen wäre, so nach dem Motto. Und ich merke halt im wahrsten Sinne des Wortes, dass es zu rauchen beginnt. Das heißt, darauf muss ich halt wirklich achten, dass ich das verhindere. Das heißt, da muss ich dann wirklich ein Öl nehmen, was einen so hohen Rauchpunkt hat, dass ich den in einer klassischen Pfanne gar nicht erreiche. Denn viele von euch benutzen ja vielleicht auch einen Wok oder ähnliches, da können locker nochmal 20, 30 Grad, 50 Grad mehr drin sein. Und dann bin ich definitiv mit einem Olivenöl nicht mehr gut beraten.
Also super war ja schon mal dein Tipp. Also wirklich ganz einfach, dass die kaltgepressten Öle auch für kalte Speisen am besten sind und die raffinierten eben für alles andere, also auch zum Braten oder Backen. Kann man denn grundsätzlich sagen, welches Öl gesünder ist? Ob es das kaltgepresste ist oder ob es die raffinierten Öle sind?
Ja, und das ist ja leider das große Problem. Das kann man leider sagen und deshalb kann man dann halt leider auch nicht alles benutzen. Bedeutet, diese kaltgepressten Öle sind halt einfach super gesund. Haben sehr viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, das ist immer das Beste, was es gibt. Wollen jetzt ja nicht zu viel Biochemie reinbringen, aber bei Fettsäuren gibt es ja verschiedene Doppelbindungen. Es gibt ja Omega-3, Omega-6, ach diesen ganzen Kram, EPAs, DHAs. Um es mal ganz einfach runterzubrechen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind einfach mehrfach gesund. Das heißt, das ist somit das Gesündeste, was es gibt. Darauf sollte ich einfach im Körper achten. Und es gibt da gewisse Verhältnisse, wie wir Deutschen uns von gesunden zu schlechten Ölen ernähren. Und da sollte das Verhältnis möglichst in Richtung gesunde Öle gehen, weil wir dort relativ schlecht beraten sind, weil wir aktuell so ein Verhältnis 10:1 haben von den nicht so guten zu den guten Fetten unserer klassischen Ernährung. Wir sollten dort eigentlich bei 1:5 oder 1:4 liegen und nicht bei 1:10. Und deshalb, diese mehrfach ungesättigten sind halt einfach super gesund, wie zum Beispiel das Nussöl, egal in welcher Form, Walnussöl, egal wie, das Leinöl, alles schön, alles gut. Und dann gibt es halt diese, die dann sehr gut zum Braten geeignet sind, wie das Rapsöl oder ähnliches. Aber die haben halt nicht diesen super hohen Anteil an diesen ungesättigten Fettsäuren. Das heißt, umso weniger gut ich das Öl gebrauchen kann, um es mal so zu sagen, umso gesünder ist es leider am Ende des Tages.
Okay, das heißt auch diese ganzen Fastfood-Produkte, die verwenden dann leider eher dieses ja minderwertige Öl.
Ja, also nur mal so als grobe Idee. Ich habe mal extra zum Spaß als Vorbereitung auf die heutige Folge geguckt, was dieser nette Fastfood-Laden mit einem großen M in seinem Namen in seinen Fritten drin hat. Normalerweise, wenn du irgendeine Kartoffel nimmst und aus denen Pommes herstellst, ist es ja relativ einfach. Du brauchst eigentlich nur eine Kartoffel, dann brauchst du eine Fritteuse mit Öl und ein bisschen Salz. Das sind eigentlich die Zutaten, mehr brauche ich ja nicht wirklich. Aktuell ist dort drin an Zutaten Kartoffeln, Rapsöl, Sojabohnenöl, hydriertes Sojabohnenöl, natürliches Rindfleischaroma aus hydrolysiertem Weizen, Zitronensäure, Dextrose, Dinatriumhydrogenphosphat, Salz, Tertiärbutylhydrochonin, Maiskeimöl und Polydimethylsiloxan.
Das hört sich nach einem XXXXXXXXL-Menü an, aber ist tatsächlich nur eine Fritte, beziehungsweise eine Portion.
Ja, und das ist eben das riesengroße Problem, dass Leute oft denken, ja, dann schreibt da irgendwo der Laden rein, sie benutzen Sonnenblumenöl oder ähnliches, um ihre Sachen herzustellen oder Rapsöl. Aber diese ganzen Zusatzstoffe da drin, ach du meine Güte, also ganz ehrlich, wenn man sich überlegt, wozu die sonst benutzt werden, zur Herstellung von Biodiesel oder ähnlichen Geschichten, dann ist das schon grenzwertig. Natürlich, das muss man denen zugutehalten, die unterschreiten trotzdem die Grenzwerte, die gesundheitsgefährlich sind. Aber ganz ehrlich, will ich sowas in meinem Körper haben? Und das ist genauso wie bei einer der letzten Folgen, wo wir darüber gesprochen haben. Und ich bin ein riesengroßer Verfechter davon, ja so naturbelassen wie möglich zu arbeiten. Und jede Form von Zusatzstoff kann mir die Wissenschaft oder kann mir jede Kette irgendwas anderes Lustiges erzählen, ist ein Treiber für Allergien, für Unverträglichkeiten, für allergische Reaktionen, für egal was. Es ist nun mal einfach so. Und umso mehr ich das vermeiden kann, umso besser ist es einfach.
Definitiv. Es schmeckt natürlich wahnsinnig gut, wenn man, gerade wenn man mal so einen Heißhunger auf Pommes hat oder so, es ist natürlich total lecker, klar. Aber eben dann nur in Maßen und am besten nicht regelmäßig, oder wenn man so standhaft ist wie du, am besten so gut wie nie. Das schaffe ich noch nicht. Also ich arbeite dran, aber bisher habe ich es noch nicht geschafft, wirklich jedes Mal das zu umfahren, wenn ich wieder mal mit dem kleinen Hüngerchen von der Arbeit unterwegs nach Hause war. Ja, jetzt ist die Frage auch, wenn man diverse Öle in der Küche stehen hat. Wir haben ja schon mal in einer unserer Folgen darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man das Obst in der Küche liegen hat, dass beispielsweise die Obstschale nicht die beste Idee ist, wo direkt das Licht drauf fällt. Jetzt hat man das Olivenöl, das Rapsöl, das Walnussöl meinetwegen. Die einen haben es auf der Anrichte stehen oder direkt am Herd. Die anderen, also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben so einen sogenannten Apothekerschrank, den man so rausziehen kann, wo die ganzen Öle eine eigene Etage für sich haben, also eher lichtgeschützt. Was ist denn so die beste Möglichkeit, Öle zu lagern, damit sie eben auch ihr Aroma behalten natürlich und gegebenenfalls auch, ja, ich sag mal, von den Umwelteinflüssen ja optimal beiseite gestellt sind?
Ja, hauptsächlich erstmal, wie du gerade eben schon gesagt hast, ja auch vollkommen richtig, einmal vor Licht und vor Wärme schützen. Das wäre schon mal generell gut. Natürlich auch in einem verschlossenen Behälter. Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Die Haltbarkeit variiert halt einfach extrem je nach Ölsorte, die du gerade gekauft hast und die du verwenden möchtest. Aber ganz grobe Hausnummer, im verschlossenen Zustand, wenn ich die Flasche noch nicht geöffnet habe, ist das eigentlich immer ein Jahr gültig. Und ab dem Moment, wo du es öffnest, ungefähr ein halbes Jahr. Und in meiner Küche ist zumindest einer der wichtigsten Elemente, die in jeder Schublade nicht fehlen sollte, der Edding. Das heißt, mit dem einfach jede Flasche quasi neu beschriften, ab dem Moment, an dem Tag, wo ihr sie geöffnet habt, einmal das Datum draufschreiben oder ab dort so ein halbes Jahr, ist eigentlich nie ein großartiges Problem. Auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren oder ähnliches, wenn ich die vor Licht schütze und vor Wärme schütze, überleben die eigentlich relativ gut. Also ein halbes Jahr bis ein Jahr, gar kein Problem, braucht man sich keine wilden Gedanken machen.
Jetzt nimmt man Öle ja nicht nur, um Speisen oder Gerichte zu verfeinern oder anzubraten, wie auch immer, sondern Öle haben ja auch durchaus Einzug gehalten in ein gesundheitsbewusstes Ernährungsschema. Man sieht es immer wieder in Bloggerartikeln oder in den sozialen Netzwerken, wo ja verschiedene Menschen drauf schwören, morgens zum Beispiel den Teelöffel Leinöl zu nehmen. Dazu gehöre ich auch. Wenn ich mein Granola-Müsli mache, dann nehme ich immer so einen Teelöffel Leinöl, rühre das so ein bisschen unter mit Früchten und ein bisschen Joghurt. Man schmeckt es auch kaum. Ja, es riecht so ein bisschen speziell. Man kann sich aber daran gewöhnen. Aber Leinöl gerade hat ja eben auch eine extrem gute Auswirkung auf die Gesundheit, entzündungshemmend, verdauungsfördernd etc. Ist das so ein Trend, den du auch beobachtest, dass die Leute eben auch gezielt gucken, ach, ich muss das jetzt nicht unbedingt nur als Zutat nehmen, sondern ich nehme gezielt, meinetwegen zum Start in den Tag, irgendeine Form von Öl zu mir?
Ja, finde ich generell sehr, sehr gut, diesen Trend, weil es endlich mal in eine gesunde Richtung geht. Erstmal, ich finde es natürlich gut, wenn die Leute auf ihr Gewicht achten, aber viele Leute haben ja früher immer Fett extrem verurteilt, weil sie wirklich dachten, sie werden dadurch super fett. Aber Fett hat halt auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Und früher hat man das halt einfach nur als riesengroße Kalorienbombe gesehen, glaube ich, so gefühlt. Und man hat immer gedacht, okay, das muss ich so weit wie möglich reduzieren. Aber mittlerweile weiß man halt auch einfach, was Fett für extrem positive Auswirkungen auf den Körper hat. Und gerade diese gesunden Öle. Und zum Beispiel Leinöl ist super reich an Omega-3-Fettsäuren, die ich gerade eben schon mal erwähnt hatte. Kann die Herzgesundheit fördern. Gerade auch dadurch hat es eine extrem anti-entzündliche Wirkung, also was auch generell Entzündungen im Körper zu reduzieren angeht. Und wie du gerade eben schon meintest, auch was das Thema Verdauung angeht, also verdauungsanregend, sehr, sehr gut. Risiko von Herz-Gefäß-Krankheiten, also extrem gut und dafür auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und was dann auch dazu kommt, gerade wenn du jetzt morgens ein paar Vitamine deinem Körper zuführst, es gibt ja auch diese fettlöslichen Vitamine, ne? Also die EDK, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, sondern EDKA, die Vitamine, die ja wirklich nur fettlöslich sind. Und gerade wenn ich das morgens in meinem Frühstück drin habe, ist das natürlich sehr, sehr gut, wenn ich das auch noch durch ein bisschen Fett zusätzlich in meinem Körper besser verfügbar mache. Das muss ja gar nicht viel sein, aber ein kleines bisschen, weil ich halt, wie gesagt, mit diesen Fetten, die ich nur zum Braten benutze, nicht wirklich weit komme, aufgrund des Profils an Fettsäuren, die dort enthalten sind. Deshalb muss ich unbedingt, gerade bei kalten Speisen, beim Frühstück, bei dem Salat, bei was auch immer, möglichst darauf achten, dass ich auf diese ungesättigten Fette zurückgreife, um einfach dort ein gutes Verhältnis in meinem Körper zu schaffen.
Ich hatte gerade beim Mittagessen noch eine ganz interessante Unterhaltung mit meiner Frau. Da haben wir uns eben auch über die Öle unterhalten und haben dann auch eben über Omega-3-Fettsäuren gesprochen, die du ja gerade auch schon erwähnt hast. Und da geht es ja ganz oft auch darum, dass man möglichst darauf achten sollte, dass man so ein schönes Gleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren im Körper hinbekommt. Die Omega-6-Fettsäuren sind jetzt nicht gerade die besten, die Omega-3 natürlich schon. Gerade wenn man auch viel Fisch isst oder so, ist es natürlich toll, wenn man den Körper damit versorgt. Aber wie kriegt man das denn hin? Denn ich denke mal, die meisten Menschen sind halt aufgrund ihrer manchmal auch schnellen oder zwischendurch Ernährung, wir hatten das Thema Snacken immer mal wieder bei uns im Podcast, ist ja wahrscheinlich eher der Überschuss an Omega-6-Fettsäuren in unserem Körper als der guten, oder?
Also was mir erstmal wichtig ist, bei diesen einzelnen Fettsäuren, es gibt halt Omega-3, Omega-6, aber es gibt auch noch viele andere Varianten. Das heißt, von diesen mehrfach ungesättigten zu den ungesättigten, zu den gesättigten Fettsäuren gibt es quasi Abstufungen. Deshalb ist das eine natürlich gesünder als das andere, aber es gibt auch noch viele schlechte Öle bzw. Fettsäuren dahinter. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. In dem Verhältnis heutzutage in unserer Ernährung, sind wir leider echt nicht so gut. Da liegt das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 ungefähr bei 10 zu 1 bis hin bei einigen Leuten, die sich sehr schlecht ernähren, sogar 20 zu 1. Und es sollte eigentlich bei 5 zu 1 liegen. Das heißt, da muss man wirklich darauf achten, dieses Verhältnis, genauso wie du es gerade eben meintest, ins Positive umzukehren oder zu minimieren, das Verhältnis schlechte Fette zu guten Fetten. Und deshalb perfektes Beispiel, was du gerade mal erwähnt hattest, Leinöl. Denn das Verhältnis dabei von Omega-3 zu Omega-6 liegt bei 3 zu 1, also quasi genau umgekehrt. Das heißt, haust dir davon welche rein, wirst du garantiert positiv das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 verändern können. Und das ist letztendlich ein ganz wichtiger Punkt, wie du gerade eben schon erwähnt hast, das Verhältnis zum Positiven umzukehren, weil wir uns leider oft von zu vielen dieser schlechten, negativen Fettsäuren ernähren.
Ich habe heute erst gesehen, Schwarzkümmelöl war mir gar nicht so präsent. Ich meine, Kümmel finde ich super. Also ich esse zum Beispiel, wenn ich in Österreich unterwegs bin, egal ob jetzt im Urlaub oder auch mal privat, da gibt es immer ganz, ganz leckeres Kümmelbrot. Das liebe ich. Aber Schwarzkümmelöl war mir jetzt gar nicht so präsent und soll angeblich auch der totale Gesundheitsbooster sein. Was hat dieses Öl für eine gute Eigenschaft?
Ja, damit haben sich schon mehrere Universitäten beschäftigt, auch gerade Uniklinik Freiburg zum Beispiel. Schwarzkümmelöl soll wirklich helfen, den Blutzucker zu senken, aber auch das Immunsystem zu stärken und hat halt eine wirklich extrem entzündungshemmende Wirkung. Also gerade bei Rheuma, bei Arthrose, dann kann es auch noch zusätzlich, wird gerade untersucht, bei psychischen Problemen auch gerade in Wechseljahren unterstützend sein. Also ist wirklich gerade sehr, sehr gehypt, aber anscheinend nicht zu Unrecht. Deshalb interessant, dass ja auch solche Öle wirklich, wie du gerade eben schon angesprochen hast, eine sehr, sehr positive gesundheitsfördernde Wirkung haben können.
Würde man das jetzt eher ins Essen schütten oder würde man da auch hingehen, ähnlich wie beim Leinöl und man sagt meinetwegen jetzt morgens zum Frühstück nimmt man einfach meinetwegen Esslöffel Schwarzkümmelöl so zum Essen dazu?
Ja, ich würde jetzt so ein Öl nicht morgens auf nüchtern Magen nehmen. Also das ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Am besten mal zusammen mit irgendeiner Mahlzeit einnehmen. Idealerweise mit Frühstück, Abendessen, ne? Das wäre gar kein Problem. Aber halt Öle nicht unbedingt in purer Form. Es gibt ja auch einige, die machen so Ölziehen, also gerade so für den Mundraum. Aber das spucke ich dann ja wieder aus, das heißt, das schlucke ich ja nicht runter. Deshalb das ganz wichtig. Zu einer Mahlzeit gute Idee, ansonsten nicht in purer Form auf leeren Magen. Keine gute Idee.
Okay, guter Hinweis, sonst gibt es wahrscheinlich dann die berühmte Darmdisco. Alex, eine Sache, über die wir reden müssen, sind natürlich auch die Preise. Und was mir aufgefallen ist im Supermarkt, gerade auch beim Rapsöl gibt es ja unfassbare Unterschiede, was die Preise angeht. Du kriegst ein Rapsöl, ich glaube, die Flasche unter 2 Euro und dann geht es natürlich ums 3-, 4-, 5-fache hoch. Sind die Qualitätsunterschiede da wirklich so eklatant oder womit hängt das zusammen? Also innerhalb wirklich einer Bezeichnung, nämlich Rapsöl.
Ja, es macht wirklich nochmal einen Unterschied, wie das Ganze hergestellt wird. Und gerade bei Ölen gibt es extreme Unterschiede. Ob es jetzt das Rapsöl ist, wie du es gerade eben erwähnt hast, das Olivenöl, es gibt da wirklich extreme Unterschiede, was ich ja von zum Beispiel beim Olivenöl erzählt hatte, mit dem Mativ, mit dem Extra. Also das heißt, du hast da wirklich extrem qualitative Unterschiede, die man auch so ein bisschen beachten sollte, wenn man das Ganze kauft. Und deshalb ist das so ein Aspekt, wo man wirklich sagen sollte, okay, ich sollte darauf achten, wenn ich schon ein Öl nehme, dass es auch wirklich zum Braten geeignet ist. Und das ist etwas, was ich euch unbedingt ans Herz legen würde. Denn bei vielen ist das schon mittlerweile als so kleiner Button unten drunter oder zusätzlich mit draufgeklebt. Das heißt, es gibt mittlerweile auch sehr gesunde Öle, die einen relativ hohen Anteil haben an ungesättigten Fettsäuren, aber trotzdem, und das ist mir jetzt ganz wichtig, zum Braten geeignet sind. Und das wäre die optimale Kombination. Dadurch werden die natürlich ein bisschen teurer. Also sogenannte Oleic-Öle, also Oleic heißt einfach nur, die sind hoch an Ölsäuren, also an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sind zum Braten geeignet, und sind halt aber parallel trotzdem noch sehr gesund. Das heißt, sie sind quasi so ein bisschen knapp hinter einem extrem gesunden, nativen Olivenöl anzuordnen, aber sind noch weit weg von einem extrem chemischen Produkt. Und wenn man das natürlich wählt, dann kann der Liter auch mal wesentlich mehr kosten als das relativ günstige. Deshalb darauf würde ich achten, auf ein hohes Verhältnis von den mehrfach ungesättigten bzw. ungesättigten Fettsäuren zu den gesättigten Fettsäuren und dass es dann halt trotzdem noch zum Braten geeignet ist. Aber das sind halt leider dann die Öle, wie du gerade eben schon erwähnt hast, die wirklich ein paar Euro mehr kosten, anstatt das extrem einfache Öl, um es mal so böse auszudrücken.
Jetzt kennt ja jeder auch irgendwo die Situation, ich will das Öl aus dem Schrank ziehen und stelle fest, oder jedes andere Lebensmittel auch, verdammt, abgelaufen oder riecht nicht mehr gut, sieht komisch aus, fühle mich nicht gut, wenn ich das jetzt nehme, trinke, irgendwo reinschütte etc., dann geht's ans Entsorgen und ich glaube, das ist ein Punkt, den man wirklich auch mal unterstreichen muss, weil ich glaube, das wissen nicht alle, Öle sollte man dann nicht einfach in den Ausguss oder in die Toilette schütten.
Ja, wirklich super wichtiger Punkt. Kleine Anekdote aus meiner Studienzeit. Dort musste ich nämlich so mehrere Besuche machen in so verschiedenen universitären Einrichtungen, wo dann auch Versuche gemacht wurden, all dieser ganze Spaß. Unter anderem auch einmal in einer Schule, wo dann ein Experiment gemacht wurde, wie Mayonnaise hergestellt wird. Und dort musste dann eine angehende Lehrkraft ein Experiment vorführen mit Kindern und die Kinder haben halt dann danach ihr Öl alle in diesen Abguss von der Schule gekippt. Und dann hat der Lehrer gesagt, was macht ihr da? Und dann war der erste Satz von einem Schüler, das haben sie uns aber nicht gesagt. Ja, und das war der Todesstoß. Ich hoffe, er hat damals seine Lehrprobe trotzdem bestanden und ist heute ein aktiver Lehrer irgendwo für Ernährung. Aber das ist wirklich extrem, weil gerade wenn dann solche Mengen da reinkommen, dann ist das Thema vorbei. Deshalb ganz einfache Sache, was ihr am besten machen könnt, nehmt einfach irgendeine alte PET-Flasche, irgendeine alte Plastikflasche. Wenn ihr irgendwie mal zu viel Öl habt, durchs Braten, durch was auch immer, einfach in so eine Flasche umfüllen und dann ab in den Restmüll.
Ja.
Gar kein Problem, aber bitte niemals ins WC oder ähnliches schütten, ist überhaupt nicht gut. Deshalb einfach, ich sag's mal ganz banal, so entsorgen, wie es gekommen ist. Das heißt, wenn es in einer Glasflasche ist, da jetzt nicht unbedingt rein, aber zurück in eine Plastikflasche, ab in den Restmüll, gar kein Problem.
Ich frage mich ja die ganze Zeit, was dann in der Schule passiert ist oder ob das Klärwerk sich dann anschließend mal beschwert hat. Ne? Das ist aber wahrscheinlich offen geblieben, dieses Geheimnis. Ne?
Ja, ich müsste das mal nachforschen, was damals passiert ist. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber das war natürlich der Moment, wo sich 20 Leute in der letzten Reihe an den Kopf geklatscht haben von den Lehrerprüfern, weil die gesagt haben, okay, das war jetzt nicht das Ziel unserer Lehrprobe heute.
Ja, genau. Für den Hintergrund ist natürlich eine Riesensauerei, wenn sowas im Klärwerk ankommt, wo dann Abwasser eben wieder gereinigt werden und da ist dann eben Öl drin. Das ist nicht schön und stellt dann eben auch die Abwasserbetriebe für große Probleme. Also von da bitte genauso, wie Alex es gerade empfohlen hat. Kann auch ein kleines Anekdötchen erzählen. Zu Weihnachten, wenn es bei uns Fondue gibt, machen wir es nämlich genau so. Es kommt in einer Kunststoffflasche an, danach haben wir so einen Blechfilter im Grunde. Das heißt, das gebrauchte Öl, der Filter auf die Flasche, wird wieder reingeschüttet, verschraubt und weg. Geht super schnell, man hat selbst keine Sauerei in den Leitungen im Haus und es ist wirklich fachgerecht entsorgt. So, jetzt haben wir wahnsinnig viel über die verschiedenen Öle gelernt und haben schon gehört, wofür wir welches Öl am besten nehmen. Es war natürlich eine Menge Info, auf jeden Fall, aber das seid ihr von uns gewohnt. Und deswegen gibt es ja am Ende jeder Folge unsere beliebte Rubrik, die 5 Tipps für deine Gesundheit, damit ihr euch das alles noch mal ein bisschen besser merken könnt.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, zuerst mal vorab und das ist erstmal das Einfachste. Wofür sind die Öle da und was brauche ich davon? Also kaltgepresste Öle erklären sich vom Namen schon alleine, deshalb einfach für kalte Speisen, dass ihr die nicht großartig erhitzt. Und raffinierte Öle könnt ihr gerne richtig heiß machen. Ist jetzt ein richtig unlogischer Spruch, aber so merkt man sich ja die besten Sachen. Das heißt, darauf könntet ihr so ein bisschen achten. Das ist die erste Faustregel, um da so ein bisschen Struktur reinzubekommen. Punkt Nummer 2. Was brauche ich denn wirklich? Also ich finde, man braucht erstmal ein Öl, was man sehr gut erhitzen kann, zum Beispiel ein Rapsöl, was auch noch ein relativ gutes Verhältnis hat von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, dann ein gutes Olivenöl und dann kommt quasi der Bereich Bonusöl, nenne ich es mal. Das heißt das Leinöl, das Hanföl, das Walnussöl, damit kann man einfach so ein bisschen experimentieren, wenn man mal Salate zubereitet, das wäre dann Bonus, also auf diese drei Öle würde ich zurückgreifen und die sollten in keinem Haushalt fehlen, da bin ich eigentlich komplett versorgt. Punkt Nummer 3. Wenn ihr auswärts irgendwie Pommes, Kroketten, was auch immer für Sachen esst, die gerade in die Fritteuse gefallen sind, wäre es natürlich cool, wenn ihr euch mal kurz damit auseinandersetzt, was euer lokales Vertrauens da so nutzt. Ich habe euch gerade eben vom großen M erzählt, was dort alles reingeschüttet wird zusätzlich, um daraus Pommes zu machen, weil viele immer so einen romantischen Gedanken haben. Ich brauche da dazu nur Öl, ein bisschen Salz und eine Kartoffel. Beileibe nicht, deshalb dort ein bisschen drauf aufpassen, wenn ihr aushäusig esst, was dort auf eurem Teller landet. In einer gesunden Menge alles gar kein Problem. Ich esse auch total gerne Pommes, aber vielleicht überlegen, wo man die isst, denn das macht riesen Unterschiede. Dann Punkt Nummer 4, hat Thorsten gerade eben schon erwähnt, die Entsorgung. Grundsätzlich gar kein Problem, wenn ich das Ganze entsorgen möchte, aber möglichst in einer alten PET-Flasche oder ähnlichem, kippt das bitte nicht in euren Ausguss rein. Mag euer Haushalt bzw. die Kläranlage überhaupt nicht. Und als letzter Punkt, wenn ihr sagt, Alex, ich kriege das alles irgendwie nicht hin mit der normalen Ernährung, aber ich habe jetzt gehört, es ist ja voll wichtig, super viele Omega-3-Fettsäuren im Körper zu haben, beziehungsweise diese mehrfach ungesättigten, was kann ich denn da machen? Wenn ihr irgendwas supplementieren wollt, in irgendeiner Form und Weise, achtet darauf, dass da EPAs und DHAs drin sind. Das sind somit die wichtigsten, die der Körper also wirklich unbedingt braucht. Das heißt, achtet darauf, dass die dort drin enthalten sind. Wenn ihr euch irgendwelche Omega-Tabletten, Kapseln, in welcher Form, Weise auch immer holt, das ist ganz wichtig, darauf zu achten.
Sehr gut. Also beim Zuhören habe ich dann so gedanklich immer so ein paar Häkchen gemacht. Also alle Öle, die du erwähnt hast gerade, die stehen tatsächlich bei uns in der Küche. Und bei dem tollen Sommerwetter, was wir aktuell haben, fehlt mir jetzt nur noch das Sonnenöl. Und dann kann ich mich noch ein bisschen entspannt in die Sonne legen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn ihr vielleicht auch mal bei uns auf Instagram vorbeischaut, Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr schon einmal dabei seid, wir freuen uns auch über jede Art der netten Bewertung oder über jedes Sternchen, das ihr bei Podigy, bei Spotify oder natürlich bei Apple Podcasts vergeben könnt. In diesem Sinne, bleibt schön gesund und bis nächste Woche.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.